Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Ostkreuz, hallo zum, wie wir gleich hören werden, vielleicht gefährlichsten Podcast Deutschlands. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bei mir zu Gast ist heute Benjamin Griffey. Benjamin Griffey steht seit vielen, vielen Jahren als Rapper auf der Bühne und ist euch wahrscheinlich besser bekannt unter dem Namen Casper. 2011 hatte er seinen großen Durchbruch mit XOXO. 2022 ist er mit seinem neuen Album Alles war schön und nichts tat weh wieder mal auf Platz 1 der Albumcharts gelandet. Und sein Jahr war, das kann man glaube ich so sagen, verdammt voll. Clubtour, Festivals, bald stehen die Konzerthallen an. Umso mehr freue ich mich, dass wir Zeit für eine Runde Berlin gefunden haben. In der Ringbahn haben wir sehr, sehr viel über seine Hassliebe zu Berlin und ein bisschen auch über Bielefeld und New Orleans gesprochen. Wir haben über das 40-Werden und seinen 40. Geburtstag auf dem Lollapalooza geredet, über Herrentoiletten in Friedrichshain und über potenzielle Superkräfte. Außerdem hat mir Casper erzählt, warum er sich oft nach ein bisschen Ruhe sehnt und warum er nicht mehr die Stimme einer Generation sein will. Eine Runde Berlin mit Casper, los geht's.
Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Willkommen in der Ringbahn.
Ja, ey.
Sollen wir einmal kurz drüber sprechen? Das war gerade krass draußen. Vielleicht einmal kurz. Da war irgendwie, wurdest du angerempelt von einem Typen, der irgendwie ein bisschen...
Euer Podcast, kann man sagen, eine Runde Berlin.
Ja.
Gefährlichster Podcast Deutschlands.
Ja, es tut mir so ein bisschen leid, weil es war jetzt irgendwie so zum Start der Stimmung, war so ein kleiner Downer.
Nö, ich fand das okay.
Okay.
Ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin jetzt wach.
Ja, wir sind wach, wir sind da...
Zum Verständnis, wir sind am Ostkreuz losgefahren. Bekannt dafür, sehr ruhig zu sein, sehr idyllisch. Sehr
heimeliger Ort einfach hier in Berlin.
Heimelig.
Heimelig.
Wie man in Ostwestfalen auch sagt. Und da war ein Mann, der hat uns bespuckt und mich dann zum Schluss auch angerempelt.
Ja, und wir wussten nicht so genau warum. Er war auf einmal einfach da und ist dann wieder gegangen.
Aber jetzt bin ich da. Adrenalin fließt. Es ist jetzt morgens 10. Wann bist du aufgestanden?
Ich bin so um 7 tatsächlich heute aufgestanden. Du?
Auch 7.
Auch 7. Haben wir uns quasi parallel den Wecker gestellt. Oder brauchst du einen Wecker morgens zum Wachwerden?
Witzigerweise 6.58 Uhr von alleine wach geworden.
Ja, das ist ja das immer Beste. Dieser Biorhythmus, ne? Der dann sich irgendwie, der schon weiß, ach, gleich passiert was, ich werde einfach schon mal selber wach.
Das ist ja dann das Allerbeste, genau.
Und jetzt, ja?
Ich wollte wirklich nichts
okay,
sagen.
Okay, gut. Dann stelle ich dir die Einstiegsfrage, die ich meinen Gästen hier im Podcast immer stelle. Und die ist, warum wolltest du am Ostkreuz starten? Du hast dich ja dafür explizit entschieden, für diesen schönen Ort. Warum Ostkreuz?
Ostkreuz würde ich sagen, ich bin ja vor knapp 12 Jahren nach Berlin gezogen. Die Geräusche fallen einem erst auf, wenn man hier sitzt und was aufnimmt.
Ja, so. Aber das, die kannst du ignorieren.
Das versendet sich ja sonst immer, da hört man gar nicht drauf. Ich bin nach Berlin gezogen vor 12 Jahren. Da habe ich zuerst in so einer Wohnung in Schöneberg gelebt. Und ich glaube, meine erste richtige WG war dann am Ostkreuz. Und habe dann auch die ersten, ich sag mal, 7 Jahre direkt am Ostkreuz gewohnt. Und habe auch den Wandel des Ostkreuzes mitgekriegt. Also tatsächlich, als ich hingezogen bin, war es eher so ein bisschen grauer, relativ unbelebt, sehr alternativ. Und dann irgendwann habe ich, glaube ich, kurz die Augen zugemacht, dann habe ich die Augen wieder aufgemacht und war so, wow, it's Disneyland. Wann ist das denn passiert? Und dann bin ich wirklich geflohen. Also wir hatten eine Wohnung, die war Wand an Wand mit so einer StudentInnen-WG, die scheinbar sich in dieses normale Wohnhaus ein Tonstudio reingebaut haben. Okay. Und da dann auch Konzerte veranstaltet haben.
Was war das für eine Musikrichtung?
Extrem schlechte Cover von so Rockklassikern. Also dann so gerne morgens um 3 volle Lautstärke, Schlagzeug, 2 Gitarren, eine extrem schlechte Schülerbandversion von Purple Rain ganz gerne mal. Mhm. Und man kennt ja diese hauchdünnen Wände. wenn so eine alte Berliner Wohnung,
wo du jeden Huster hörst,
getrennt quasi ist einfach durch so eine Trockenbauwand, glaube ich. Und da habe ich mit denen dann irgendwie versucht, zuerst zu resonieren. Das hat nicht funktioniert. Dann haben wir eine Art kalten Krieg geführt, würde ich sagen. Und irgendwann habe ich resigniert, dann sind wir da weggezogen. Aber Ostkreuz für mich die bis dato prägendste Zeit in Berlin.
Was würdest du sagen, was war denn damals dein Antrieb, nach Berlin zu kommen?
Ich muss sagen, ich hatte nie dieses, was glaube ich viele haben, die nach Berlin kommen, so, ich muss in diese Stadt, um mich zu verwirklichen, ich muss hier hin, um frei zu sein. Ich bin ja aus Westfalen, also Bielefeld, Lemgo, Extertal, da die Gegend für die Leute, die es kennen. Und ich bin eher tatsächlich so zum Arbeiten hierhin. Ich hatte nie diesen großen Berlin-Drang, den man von vielen Leuten hört, wenn man sich unterhält. Ich hatte nie dieses, da ist der Puls von allem und das ist da, wo alles passiert und ich muss da jetzt hin, sondern eher so, alles klar, ich habe jetzt ein Management hier und ich habe jetzt eine Plattenfirma hier und das mit der Musik wird jetzt so ein Versuch, dass es vielleicht ernster und größer werden könnte. Sehr pragmatisch.
Und würdest du das bis heute so bezeichnen, also Beziehungen Berlin pragmatisch?
Meine Beziehung zu Berlin ist tatsächlich sogar extrem angespannt, muss ich sagen. Also wenn es nach mir ginge, wäre ich, glaube ich, seit 3-4 Jahren schon nicht mehr hier. Aber bin ja verheiratet. Meine Frau hat hier einen festen Job, in dem sie sehr eingespannt ist. Und das ist so ein bisschen dann...
Jetzt erklär mal das Angespannte. Was nervt dich an der Stadt?
Ich glaube, das, was ich zu der Anfangszeit extrem charakteristisch oder vielleicht auch irgendwie toll an der Stadt fand, diese Berliner Schnauze, diese extrem direkten Kommentare zu allem, oft auch ungefragt. Das fand ich am Anfang sehr erfrischend. Hm. Und mittlerweile geht mir das extrem auf die Nerven. Hm. So, wenn man einfach irgendwie ein Gespräch führt und dann so einen bratzigen Kommentar dazu kriegt. So, ich reagiere da mittlerweile extrem
oder
angespannt
drauf. Oder
wenn
man morgens am Ostkreuz einfach angepöbelt wird, zum Beispiel.
Ach, das hätte überall anders auch passieren können.
Ja, und dann ist es tatsächlich, also wenn du jetzt...
Das war aber ein guter Rempler, glaube ich. Ich hoffe, er hat Anlauf genommen. Hat er ein bisschen Anlauf genommen oder kam der aus dem Stand?
So genau habe ich das nicht verfolgt. Wir sehen
ich
einen Nicken.
Ich habe nur von euch beiden, von euch allen, muss ich auch sagen, ihr seid alles schlechte Freunde. Das Einzige, was dazu kam, war so, uiuiui. Ui, ui. Und
aber
dann hat es schon
so
geknallt.
Ich war so entsetzt. Ich wusste überhaupt nicht, was ich... Also er ist ja dann auch direkt wieder gegangen.
Weder Pressepromoter, niemand dazwischen gegangen, Fotograf... Auch, hätte mich auch beschützen können, nicht dazwischen gegangen. Dein Kommentar war, glaube ich, uiuiui. Ui, ui. Und in ihrem Gesicht habe ich nur blankes Entsetzen gesehen und er hat schon gescheppert. Ihr seid ja sehr schlechte Freunde.
Es tut uns, wir werden uns besser, wir bereiten uns das nächste Mal auf alle Eventualitäten vor. Aber wenn du so an quasi...
Aber ich bin, glaube ich, auch einfach so... Ich glaube so, dass das alles, was ich in meinem Beruf mache, so laut ist. Also so im Studio ist so ganz laut und Musik machen ist ganz laut. Und wenn ich auf der Bühne stehe, ist es ganz laut. Und wenn wir auf Tour sind, ist es immer ganz laut. Dass wenn man dann nach Hause kommt, dann das frage ich mich tatsächlich, ob das nicht so ein Wunsch ist, der so unerfüllbar ist. Dass wenn ich jetzt auf dem Dorf leben würde und ich hätte die ganze Zeit meine Ruhe, würde mir das dann vielleicht nach einer Woche auch auf den Keks gehen. Das weiß man halt nicht so. Ne? Das ist vielleicht einfach so, wie wenn man so Filme guckt von so schönen amerikanischen Südstaaten-Geschichten. So, ich habe neulich den Gesang der Flusskrebse gesehen und sie wohnt da sehr recluse in so einem Haus im Sumpf. Da denke ich immer so, that's me. Das bin ich. So will ich leben.
Ja.
Und dann sagt meine Frau immer, ey, wenn du eine Woche so leben würdest, würdest du es hassen. Und das stimmt wahrscheinlich auf eine Art auch. Das ist wahrscheinlich so eine Hassliebe einfach zwischen mir und Berlin.
Wobei du ja auch für dein neues, jetzt ist es auch schon ein bisschen älter, es ist ja jetzt nicht brandneu, aber für dein aktuelles Album bist du ja auch nach New Orleans. Ist jetzt auch nicht Kleinstadt, aber ist zumindest eine Berlin-Exit-Sache gewesen, um das Album zu schreiben. War das auch eine bewusste Entscheidung, ich mache das nicht hier, sondern ich mache das dort? Und wenn, also sicherlich war es eine bewusste Entscheidung, aber warum?
Ich habe ganz viel Familie in New Orleans tatsächlich und bin dadurch, dass ich dann, wenn ich meinen Vater sehen will, dann in Anführungsstrichen muss ich ja rüber. Und deswegen bin ich schon ein, zweimal im Jahr sowieso in New Orleans und fühle mich da auf eine Art auch local, würde ich sagen. Also das ist jetzt sehr übertrieben. So, ne? Also ich kenne das jetzt nicht wie meine Westentasche, so, aber irgendwie weiß ich dann schon, wo ich was machen kann, wo ich frühstücken gehe, wo ich essen gehe. Man hat dann irgendwie so seine Spots, wo man in seltenen Fällen auch manchmal sogar dann schon wieder erkannt wird. So. Und das war schon eine sehr bewusste Entscheidung, dass ich dachte so, boah, ich will, um die Platte zu schreiben, so aus dem Alltag raus. Ne? Also der Alltag von, na, ich wollte mich halt fallen lassen, einfach so ins Schreiben. So, ey, wenn es mich morgens um 2 trifft, dann kann ich das dann auch einfach so bis morgens um 6 weiterverfolgen. Versus, man kennt es ja, wenn man so zu Hause ist, morgen hat die Nicole Geburtstag, da müssen wir hin. Und übermorgen hat man einen Termin. Dann muss ich morgens um 9 am Ostkreuz sein, damit wir einen Podcast machen können und so, dass man so terminfrei ist, wenn man das macht. So.
Hat es dich nachts um 2 manchmal getroffen?
Tatsächlich, ja.
Kannst du sagen, bei welchem Song? Oder ist das so vermischt, dass man das gar nicht so klar noch rauskristallisieren kann?
Ich kann es gar nicht so richtig sagen, so der Song dann und dann, weil das bei mir immer sehr fragmentiert passiert. Dann habe ich die Strophe dann geschrieben, dann war der Song ganz lange irgendwie nur instrumental und dann gab es einen Chorus und dann, also dass es so alles auf einmal fließt, passiert ganz, ganz, ganz selten. Mhm.
Und du fängst immer mit der Musik ein bisschen an und gehst dann mit den Texten drüber, richtig?
Genau, also Alben sind eigentlich immer instrumental fertig vorher.
Mhm. Wenn wir über New Orleans sprechen, ich habe sofort dieses Bild von, ich weiß gar nicht, ob du den Disney-Film kennst, Küss den Frosch.
Ja, sicher.
Und ich habe irgendwie mit New Orleans, seitdem ich diesen Film gesehen habe, habe ich so dieses Bild von dieser Stadt, wo ich auch kurz dachte, ach, was ist schon Berlin gegen New Orleans? Weil es ist einfach so, es wird so ein tolles Bild gezeichnet von dieser jazzigen Musiker-Szene. Da gibt es ja noch dieses Krokodil, da gibt es dann auch irgendwie noch die Mama Odie, also die quasi so ein bisschen, wie nennt man das denn?
Die natürlich auch das Gambo macht und das Jambalaya macht.
Genau, das Gambo, was quasi dann so ein bisschen Zauberkräfte hat. Ist es da eigentlich so ein Ding tatsächlich mit so Mystik?
Ja, total.
Nächste ist das was, was du da mitgenommen hast?
Schönhauser
Also, ich glaube, man muss einmal da gewesen sein, um das zu verstehen, weil wenn ich das, glaube ich, jetzt so erzähle, dann hört man das vielleicht und findet es vielleicht ein bisschen albern. Aber es ist so eine Stadt, die extrem so abergläubisch ist und die extrem an Voodoo und Hoodoo glaubt. Und immer wenn was Gutes passiert, dann ist es so, naja, deswegen ist es passiert. Und immer was Schlechtes passiert, dann hat man wegen irgendwas Marie Laveau verärgert und jetzt liegt ein Fluch auf der Stadt. Und das ist schon irgendwie, das finde ich sehr, sehr charmant. Was natürlich auch aus dieser ganzen haitianischen und kreolischen und Cajun-Kultur mitgebracht wurde. Und es ist halt eine sehr bunte Stadt, eine sehr lebhafte Stadt. Überall an jeder Ecke ist Musik. Und ich empfinde es auch, obwohl es eigentlich, wenn man so auf die nackten Zahlen guckt, eine der gefährlichsten Städte der USA ist, habe ich das selber nie so empfunden.
Ach krass, das wusste ich auch nicht. Das ist tatsächlich, also kriminalitätsmäßig wirklich.
Also es gibt schon viele Ecken, wo ich jetzt nicht zwingend alleine nachts jetzt mich noch aufhalten würde. Aber das gibt es ja in Berlin auch. Mhm. Das gibt es ja in New York auch und das gibt es in Paris auch. Und das gibt es wahrscheinlich in jeder größeren Stadt der Welt. Aber ich empfinde das immer als sehr, sehr bunt und sehr offen und sehr herzlich und sehr interessiert. Und ich mag den Vibe auch. Ich würd wirklich jeden raten, da mal Zeit zu verbringen, weil es eine sehr uplifting Stadt ist.
Sag mal uplifting, was meinst du damit genau?
Liebe Fahrgäste,
ich hab ja viel Familie da und kenne daher auch viele so Katrina-Geschichten, also von dem riesigen Hurricane-Desaster.
Hast du ja auch in deinem Album jetzt verarbeitet, ne?
Genau. Ja. Und ich glaube, danach hat sich die Stadt einfach so einem Optimismus hingegeben, dass die Einwohner, die da leben, dass sie gesagt haben, so, ey, wir haben das geschafft, wir haben diese riesige Hürde gemeinsam überwunden und das ist eine Art Einheit und Verbindung unter den Menschen dort gebracht hat und dass die sehr optimistisch sind.
Was ja auch, sage ich mal, Einheit und Verbindung in der Stadt in den USA zu haben, jetzt nicht unbedingt selbstverständlich ist wahrscheinlich.
Naja, es ist eine sehr, sehr linke, sehr bunte, sehr queere Stadt inmitten eines sehr republikanischen Bundesstaats. Also das ist so schon eine Insel, ein Hafen und ein Safe Space für die verrückteren Leute in den Südstaaten, würde ich sagen. So wie es Austin vielleicht auch ist.
Vielleicht für die Leute, die dich schon kennen, werden es wissen, aber vielleicht einmal noch kurz, wieso ist deine Familie eigentlich in New Orleans? Du bist ja in Deutschland geboren, bist mit 2 Monaten in die USA, weil dein Papa US-Amerikaner ist. Ihr habt dann da gelebt, bis du 11 warst. Deine Eltern haben sich getrennt. Du hast dann noch eine Zeit, glaube ich, mit deiner Mutter und deinem Stiefpapa in einem Trailerpark gewohnt.
Ja.
Und bist dann mit 11 Jahren ins berühmte Extertal.
Ins wunderschöne, idyllische, berühmte Extertal, ja.
Und also, nee, halt, dann geht die Geschichte noch weiter. Du musst mich auch korrigieren, wenn ich was vergesse. Aber dann kam ja Bielefeld im Prinzip fürs Studium und dann kam Berlin. So, das sind die Lebensstationen. Und ich glaube, du hast mal gesagt, Heimat ist am ehesten für dich Bielefeld.
Ja, würde ich schon sagen.
Sag mal, warum?
Ich glaube einfach, dass ich so, als ich nach Bielefeld gegangen bin, das erste Mal das Nest verlassen. Auch in einem extrem verworfenen Verhältnis zu meinem Elternhaus in Bösingfeld. Und deswegen war es viel, ich hatte nicht diesen sanften Übergang, den ich von vielen FreundInnen kenne, dass man irgendwie in die große Stadt geht und man kriegt noch Unterstützung, sondern es war ein sehr harter Cut. Es war direkt alles klar, man muss irgendwie, ich muss irgendwie die Miete reinkriegen. Wow! ich musste direkt selber für Miete aufkommen, hatte drei Nebenjobs und ich bin, glaube ich, so auf einen Schlag habe ich so dieses Erwachsen sein müssen, aber trotzdem dieses extrem Kindische und diese ganze Studienzeit, die jeder Mensch total romantisch verklärt, das habe ich dort alles erlebt.
Verklärst du die heute noch romantisch oder blickst du da... Also es klingt ja natürlich...
Ja, total.
Es ist wahnsinnig anstrengend, ne? Also wenn du sagst...
Nee, aber das habe ich nicht. Obwohl ich weiß, dass ganz viel daran irgendwie so ultra anstrengend und irgendwie mit extrem geringen finanziellen Mitteln und immer so mit extremen Existenzängsten und Zukunftsängsten behaftet war. Ich glaube, ich habe auf eine Art alles Schlechte daraus geblendet und verbinde irgendwie nur positive Erlebnisse mit der Stadt Bielefeld und habe das... Das ist auf jeden Fall der Ort, wo, wenn ich mit der Bahn reinfahre oder mit dem Auto reinfahre, wo ich so dieses Heimatgefühl habe, was, glaube ich, was auch jeder kennt. Ich würde schon gerne ins Ostwestfälische zurück. Ich finde das so verrückt, weil ich bin ja eigentlich so ein Mensch, sobald ich in so eine Bahn steige oder mich ins Taxi setze oder so, dann höre ich direkt auf zu reden. Oder auch, wenn man im Restaurant sitzt und man wird so ein bisschen zu nah an den Nebentisch gesetzt, dann höre ich immer so auf zu reden.
Weil du Angst hast, dass die lauschen?
Ich glaube, das liegt daran, dass ich selber so ein Nebentisch-Zuhörer bin, dass ich denke, dass alle anderen in den Nebentischen oder Nebensitzen auch aufhören. Deswegen ist es für mich eine total absurde Erfahrung, jetzt hier in einer relativ,
so mittelvoll.
Nicht so voll, wenig bis mittelvoll, tatsächlich laut zu reden, weil ich das nie machen würde. Ich habe das auch, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, dann draußen am Bahnhof so schnatter, schnatter, schnatter und sobald wir dann hier drin sitzen, Ruhe.
Aber das heißt, wenn du immer ruhig bist...
Wir kommen gut durch bisher, habe ich das Gefühl.
Hattest du Sorge, dass wir nicht gut durchkommen?
Ja, für mich ist das wirklich eine ganz sonderbare Erfahrung, hier jetzt in der Bahn zu sitzen und laut zu reden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Vielleicht apropos Bahnfahren, was bestimmt alle brennend interessiert, hast du eigentlich mittlerweile deinen Führerschein?
Nee.
Immer noch nicht. Nee.
Aber ich habe den Anfang des Jahres mit meinem Schlagzeuger Noah haben wir den ganz euphorisch angefangen und waren so, ey, natürlich machen wir das jetzt. Das dauert jetzt ein, zwei Monate, dann haben wir den Führerschein. Mega, habe meiner Frau auch versprochen. Danach fahre ich, du bist jetzt jahrelang immer gefahren, danach fahre ich alles. Und habe, glaube ich, einfach total unterschätzt. Gott, da wird schon wieder an die Scheibe gegangen. Was ist das denn immer?
Meinst du, das ist, weil die Leute dich erkennen oder meinst du, das ist random? Vielleicht wollte der dich auch einfach grüßen.
Ich glaube dich.
Nächste Station, Westhafen.
Wir können das jetzt uns einfach einreden. Wir haben nicht, also das Gegenteil ist nicht bewiesen. Vielleicht wollte er einfach Hallo sagen an der Scheibe.
Der wollte einfach nur sagen, ey, ganz liebe Grüße. Find super, was du machst.
Ja, glaube ich auch.
Weiter so. Danke für die Musik. Wir sehen uns am 16.12. in der Max-Schmeling-Halle.
Genau, das hat er gesagt. Er hat das halt nur ein bisschen anders verpackt, weil er quasi einfach vor dieser Scheibe stand.
Ja, er wusste halt nicht, wie er sonst kommunizieren soll.
Beim Führerschein war mir stehen geblieben. Den wollte die einfach mal so lockerlässig in zwei Monaten machen. Und dann kam jetzt aber doch das Leben dazwischen.
Ja, irgendwie ist es für viele MusikerInnen auf jeden Fall, glaube ich, so. Es wurde alles so langsam runtergefahren irgendwie vor der Pandemie. So, jetzt gibt es halt Covid, Corona. Und okay, jetzt können wir nur noch vor 500 Leuten auftreten. Jetzt nur noch vor 200, jetzt nur noch 100, jetzt nur noch bestuhlt. Und dann gar nichts mehr. Das ist so ganz langsam runtergefahren. Aber als es dann wieder angefangen hat, war es, als hätte jemand so geschnipst. Und dann ist alles hochgefahren. Und dann ist alles gleichzeitig passiert. Alles klar, jetzt müssen wir doch die Tour organisieren. Jetzt müssen wir hier, jetzt müssen wir das. Es gibt viel zu wenig Crew, es gibt viel zu wenig Technik, es gibt viel zu wenig Stiss. Und ich habe es dann einfach nicht mehr geschafft. Ich hatte einfach nicht mehr den Kopf für meinen Führerschein. Und ich bin mittlerweile an einem Punkt und in einem Alter vielleicht auch, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, Auto zu fahren. Ich kann mir das Bild, wie ich am Steuer sitze, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Du hast wahrscheinlich einen Führerschein.
Ich bin auf einem Dorf aufgewachsen und da war es tatsächlich so, da haben alle Führerschein gemacht, weil es einfach echt blöd war, auf den dreimal am Tag kommenden Bus zu warten und wegzukommen.
Ja auch. Und deswegen verstehe ich nicht, warum ich es damals nicht gemacht habe.
Weiß ich auch nicht. Wie bist du denn weggekommen immer?
Ich hatte immer gute Freunde, wurde immer zur Schule hin, später Oberstufe zur Schule hin mitgenommen.
Du warst immer der sich durchgeschnort hat bei den anderen.
Tatsächlich.
Jetzt guckt er her.
Abi-Zeitung, Nummer 1, größter Schnorrer. Nummer 2, witzigster, aber auch Nummer 1, nervigster. Also das malt das Bild ja schon ganz gut.
Um nochmal kurz zu diesem Peng-Schalter umgelegt. Und
das
es
ist auch
geht
immer so, als würden die durch so eine Ravioli-Dose reden, ne? Ja. Sorry.
Nicht schlimm. Schalter, Peng, von 0 auf 100.
Ja.
Wann war dieser Moment bei dir?
Als wir das Album im Februar released haben, da ging ja noch nicht so viel, weil ich weiß, dass wir so eine Promo-Konzertreise machen wollten und das ging dann alles nicht. Da sind wir dann ausgewichen drauf, dass wir so einen ganz alten Bus umgebaut haben und wie so Listening-Sessions gemacht haben, die wir auch mit riesen Desinfektions- und Testaufwand immer machen mussten. Und dann kam das Album, da konnten wir dann immer noch nicht spielen. In der Release-Woche auch nicht. Genau, und dann ging es gegen Mai, glaube ich, mit der Club-Tour los. Und wir waren uns da auch nicht so ganz sicher, ob das jetzt passiert oder nicht passiert. Und dann so eine Woche vorher, alles klar, das passiert. Und dann sind wir so aus der Club-Tour direkt in die Festivalrutsche rüber. Dann bin ich aus der Festivalrutsche, war ich noch mit einer australischen Metalband auf Tour, Parkway Drive. Und dann habe ich jetzt ein paar Wochen frei, podcasten, mich am Bahnsteig prügeln. Und dann geht's in 3 Wochen, glaube ich, schon wieder los.
Mit der großen Tour
mit
quasi.
Mit der großen Tour, genau. Also schon, da war schon ein sehr volles Jahr auf eine Art. Obwohl ich mich immer frage, war es wirklich so voll oder ist es wirklich so voll oder ist man es einfach nicht mehr gewohnt, weil...
Also ich bin noch mal so durch deinen Instagram-Kanal gescrollt und habe mir tatsächlich noch mal so alle Termine und alles angeguckt und ich würde jetzt mal so von außen betrachtet sagen, war schon echt voll. Also du hast schon wahnsinnig geliefert dieses Jahr. Ich habe mich direkt gefragt, wie ist gerade wohl der Batterie-Akku-Ladezustand bei dir?
Eigentlich 110. Eigentlich, weil so eine ganz neue Dankbarkeit für alles da ist. Jetzt, wo es 2 Jahre irgendwie genommen wurde oder ne, und nicht möglich war halt. Und ich glaube, ich war so vor der Pandemie, war man auch so ein bisschen abgeklärter, souveräner, man würde im Volksmund abgewichster sagen, ach komm, dann machen wir das halt so und so und so und so. Und jetzt ist eine ganz neue Aufregung bei allem da und eine ganz tiefe Dankbarkeit und aber auch für Veranstaltungen als Besucher, wo ich vielleicht vor der Pandemie oft so, ich habe jetzt Karten da und dafür, aber irgendwie bin ich heute müde, ich habe keinen Bock, ich will zu Hause bleiben, ich will mir was zu essen bestellen und einen Film gucken. Mache ich irgendwie gerade alles und ich glaube, das geht vielen Leuten so, dass man, ja.
Gab es für dich zwischendrin wahrscheinlich dann immer die Phasen, wo du auftanken konntest? Wie tankst du auf zwischen so viel Trubel?
Ich glaube, es gibt Menschen, die ihre Batterien aufladen, wenn sie ganz viel machen und wenn sie unter Leuten sind, die in einem sozialen Gefüge irgendwie neue Energie kriegen. Und es gibt auch irgendwie so introvertiertere Menschen, die vielleicht diese Batterien so alleine aufladen und irgendwie zu Hause und die Ruhe brauchen. Ich bin auf jeden Fall Zweiteres.
Das heißt, mit einem Buch und einer heißen Schoki oder...
Und eine heiße. aber ja, so viel lesen. Und in der Zeit, wo ich jetzt vielleicht... nicht irgendwie Proben, Studio, sowas, dann höre ich zu Hause auch kaum noch Musik. Ich habe eine Zeit lang immer ganz viel Musik gehört, dass ich immer alles, was rauskam, gehört haben wollte und es mir aufgefallen ist, dass ich das seit relativ langer Zeit nicht mehr mache. Dass wenn ich zu Hause bin, das ruhig ist oft.
Wie in der Bahn, wenn du nicht redest quasi.
Wie in der Bahn, wenn ich nicht rede. Jungfernheide, hier ist man auch noch nie gewesen, oder?
Jungfernheide gibt es, glaube ich, ja, könnte ich jetzt auch keinen guten Reiseführer-Tipp geben.
Aber sieht jetzt erstmal relativ idyllisch aus, würde ich sagen. Grün,
ist aber auch Bäume. Sonne, es ist einfach schönes Wetter heute auch, ne? Berlin zeigt sich heute so von seiner goldenen Herbstseite.
Ja, ne? Ich dachte nämlich eigentlich irgendwie so, es gab irgendwie so einen Moment, wo es aus dem Sommer direkt kalt und regnerisch wurde. Und da dachte ich so, wow. Schön. Weil ich bin ja so ein Typ, ich bin ja so eine Maus für die Übergangsjackenzeit. Ich bin ja großer Fan.
Das ist schon auch Übergangsjacke, was du heute anhast.
Ja, ja, generell ja, großer Fan der Jacke, würde ich sagen. Mhm. Und deswegen so Frühling, Herbst, herrlich. Mhm. Winter, Sommer mir zu extrem.
Und es gab tatsächlich, da hast du recht, dieses Jahr eine Zeit, wo man eigentlich gar keine Übergangsjacke mehr gebraucht hat, sondern wo direkt schon die Winterjacke ausgepackt wurde.
Genau, da ging es von 43 Grad auf 3.
3, ja, so ungefähr.
Und ich so, hä? Schon die Übergangsjackenkiste ausgepackt? Schon so durchsortiert, das wären die Übergangsjacken dieses Jahr und dann nix.
Zack.
Ja.
Bist du so ein modefixierter Typ? Ist dir das wichtig?
Aber sind wir doch alle, oder? Also ist doch nie, also selbst Leuten, die sagen, mir ist es total egal, was ich trage, denen ist ja nicht egal, was sie tragen.
Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, denen es auch egal ist, oder? Also ich würde sagen, ich kenne auf jeden Fall Menschen, denen ist es wirklich, wirklich egal. Ich würde auch sagen, ich gehöre nicht dazu, aber ich glaube schon, dieses klassische, ich greife einfach mal in den Kleiderschrank, hol was raus, zieh's an, fertig.
Aber ist man nicht immer in irgendeiner Art von sozialem Gefüge, wo man sich irgendwelchen Codes hingibt? Also ich glaube, mir ist schon irgendwie wichtig, was ich anziehe, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich außerordentlich schlecht oder gut kleide. Aber mir ist es auf gar keinen Fall egal.
Aber du guckst jetzt nicht dir die neuesten Instagram-Accounts, was fashionable ist. Und
ich hatte so eine Zeit lang, das muss so 2015, 2016, 2017 gewesen sein, da war ich total in diesen ganzen Streetwear-Foren. So, es gibt ein ganz großes aus London, Basement, und mir auch die ganze Zeit die ganzen Streetwear-Blogs angeguckt habe und mir dann auch so die ganzen neuen Drops von den gehyptesten Marken angeguckt habe und das immer haben wollte. Und mir war es ganz wichtig, so ultra die neueste Kleidung zu haben. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist unmöglich, immer up-to-date zu sein. Sobald man es irgendwie bestellt hat, zu Hause hat, man es getragen hat, sind schon wieder 5 neue Sachen gekommen. Und das hat mich heftig gestresst. Das hat mich einfach super gestresst. Und dann ist es jetzt, glaube ich, einfach mehr casual geworden.
Du bist ja dieses Jahr auch 40 geworden, apropos geworden. Das war eine gute Überleitung, oder?
So fühle ich mich auch.
Du hast es nämlich auf dem Lollapalooza ja gefeiert. Du hast es hier in Berlin auf einem Festival deinen Geburtstag gefeiert.
Warst du da?
Ich war nicht da leider, aber ich habe natürlich die Videos alle angeguckt und wo sie ja die Leute Happy Birthday gesungen haben.
Das war so lieb.
Und war das cool? War das so geplant? Ich feiere meinen 40. da oder dachte, na gut, Trip fällt halt irgendwie aufeinander, mache ich mal.
Nächste Station.
Also ich habe eh in so einem Gewissenskonflikt gestanden. Ein guter Freund von mir, also ich habe am 25. September Geburtstag und ein guter Freund von mir hat am 24. September seine Hochzeit gefeiert, die aber schon dreimal verschoben wurde.
Corona-bedingt,
genau. Und da war ich eh schon in so einem Ultra-Zwiespalt, weil ich mir dachte so, naja, das ist ja seine Hochzeit und das ist ein guter Freund von ihm und Mitternacht werde ich 40 und ich will natürlich eigentlich meinen 40. total doll feiern und will ja auch nicht die Hochzeit crashen mit seinem Geburtstag, dass man dann einfach so einen Schalter umlegt auf yes und dann seinen eigenen Kuchen reinrollt.
Happy Birthday to me.
Happy Birthday to me. Fuck your wedding. Nee, und deswegen war ich die ganze Zeit in so einem Zwiespalt von, hey, ich hatte mir die Termine davor immer freigehalten, jetzt fällt es irgendwie auf meinen Geburtstag, aber war eigentlich so, okay, ich gehe auf jeden Fall auf die Hochzeit und I just try to shut up about it. Ich werde einfach irgendwie so in meinen 40. reingleiten und es wird
so geduckt.
Ja, genau. So. Weil man natürlich da auch den Spotlight nicht nehmen will. Ne? Wie hättest du dich denn da entschieden? Das hat mich wirklich umgetrieben, also wirklich lange.
Also ich glaube, ich hätte nicht groß auffahren können. Weil, also ich finde auch, Hochzeit ist so ein Ding, das gehört den beiden Menschen in dem Moment. Und ich glaube, ich hätte da auch eher auch einen Kopf eingezogen. Also was es gibt ja diese Videos, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, wo Leute auf einer Hochzeit einen Hochzeitsantrag machen.
Wollte ich gerade sagen, oder das dieser ist das
Blumenstrauß. Ich finde das ist das Allerschlimmste. Dann nehmen sie diesen Blumenstrauß und geben sie einer Frau diesen Blumenstrauß in die Hand und dann kommt der Mann, kniet sich nieder. Und alle jubeln, dass die beiden jetzt einen Antrag gemacht haben. Ich denke so, es gibt 5 Millionen Möglichkeiten, Anträge zu machen. Wirklich so viele. Und du machst das auf der Hochzeit von Susanne und Peter. Also
von Leuten, mit denen man wahrscheinlich auch gut befreundet ist.
Genau. Nee, also ich bin da auch eher tatsächlich, ich glaube, Team nicht so still. Aber dafür hätte ich dann wahrscheinlich an dem Tag da drauf die Sause des Jahrtausends versucht zu schmeißen.
Ja, aber das wäre ja ein Sonntag gewesen. wo dann an dem Sonntag alle meine FreundInnen, die ich hätte dabei haben wollen, natürlich total verkatert gewesen wäre. Also es war wirklich so ein
Freundeskreis, der da...
Genau. Ja. Und dann kam irgendwann die Anfrage von meiner Konzertagentur, so, hey, ist Lollapalooza dann und dann, willst du da spielen? Und ich konnte ja dann irgendwie auch 2 Jahre pandemiebedingt kein Geld richtig verdienen. Also kein Geld ist jetzt auch Quatsch, aber so, ne? Schon, dass es eine gute Idee war, ein Konzert zu spielen, wo man ganz gut bezahlt wird. Und dann dachte ich mir, das ist ja genial, weil ich wollte meinen 40. groß feiern. Dann haben wir einfach die vom Lolla verdonnert, dass wir da feiern dürfen. Dann habe ich da ganz viele Leute eingeladen und mehr oder weniger auf Kosten des Festivals meinen Geburtstag feiern. Ich finde, besser geht's nicht.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abu Chaka und 3 seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.
Ist das so lukrativ, auf dem Lollapalooza zu spielen? Wahrscheinlich, dass du da jetzt keine Zahlen nennst, aber...
Also so ein Festival spielen ist generell relativ lukrativ, ja. Das ist, glaube ich, so für also für MusikerInnen ein Festival zu spielen, ist wahrscheinlich wie für einen DJ auf einer Hochzeit aufzulegen. Aber es ging ja im Kern in der Aussage nicht um das Geld, sondern dass ich einfach, ich musste meinen Geburtstag nicht mehr organisieren.
Du musst ihn nicht mehr planen.
Weil man will ja dann immer so, ich glaube, es gibt ja so Benchmark-Geburtstage, 20., 30., 40., 50., also immer volle, runde Geburtstage.
Runde Geburtstage,
sagt man. Und ich habe mir den Kopf drüber zerbrochen, wo mache ich das? Miete ich einen Laden? Mache ich es zu Hause? Wie mir und das hat mir, dieses Booking hat mir einfach alle Sorgen abgenommen. Mhm. Und dann kamen wir auf die Bühne und dann waren da schon ein paar hundert, paar tausend ZuschauerInnen und dann haben die für mich Happy Birthday gesungen. Das fand ich richtig rührend.
Wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, die Benchmarks, 20., 30.,
40. 42 zurückbleiben.
Oder anders gefragt, machst du das? Also ist das dann tatsächlich so auch diese Benchmark, ist das nur die Benchmark der großen Partys oder ist das die Benchmark auch nochmal, ich resümiere jetzt nochmal die letzten 10 Jahre und was da eigentlich in meinem Leben alles passiert ist. Ich meine, die letzten 10 Jahre waren bei dir die großen Durchbruchsjahre, die letzten 11.
Ganz so, ne?
Also es war eigentlich genau die Zeit zwischen 30 und 40, in der es ja, bei uns würde man jetzt auf dem Dorf sagen, abgegangen ist wie Zäpfchen.
Woher kommst du?
Aus Stromberg. Stromberg ist bei Bingen.
Das ist natürlich kenne ich Bingen.
Ja, warum kennst du Bingen?
Ja, sicher kenne ich Bingen. Guck mal, da musst du...
Warum kennst du Bingen?
Weil die Mutter meines Patenkindes aus Bingen kommt.
Ach Quatsch.
Deswegen wir natürlich auf einer Riesentaufe waren. Das war eine 1.
Was?
1 plus mit Sternchen, Fleißbienchen, hatten wir eine herrliche Taufe da.
Witzig. Ja, wirklich? In Bingen bin ich zur Schule gegangen. Stefan-George-Gymnasium, Grüße an dieser Stelle.
Ganz liebe Grüße.
Ja, schön, dass du Bingen kennst.
Ja, aber mit 20 war es, glaube ich, so mit ganz viel so Teenage-Angst verbunden. Also so, hey, ist die Jugend jetzt vorbei? Ist die sorglose Zeit jetzt vorbei? Dann mit 30, glaube ich, so ein Druck auf... Was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ich glaube, ich bin überhaupt nicht da, wo ich sein sollte. Das war auch irgendwie noch so sehr... da habe ich eine große Last auf mir gespürt. Aber auch dieses, müsste ich jetzt erwachsener sein? Müsste ich mich jetzt erwachsener benehmen? Müsste ich irgendwie mehr geschafft haben im Leben? Mich anders verhalten, anders leben, anders situiert sein? Also wirklich so mit so ganz viel Ungewissheit verbunden. Und 40 auf die... positivste Art und Weise, wie man sich nur denken kann, ist mir alles scheißegal einfach geworden. Und das ist wirklich seltsamerweise so mit der Zahl gekommen. Auch so, ich fühle mich jünger als mit 30. Mit 30 war ich wirklich so, oh, Ich fühle mich so ausgelaugt. Ich fühle mich, als wäre ich schon so viele Meter gerannt. Ich fühle mich, als wäre ich so einen endlos langen Marathon hinter mir. Und oh mein Gott, ich bin nicht mehr jung, nicht mehr alt und ganz viele Fragen und Ängste. 40, was so, ist alles einfach egal. Just want to have a great time.
Und glaubst du, ist das die Erfahrung oder ist das das Alter? Oder wahrscheinlich ist es dann der Mix aus beiden. Also es geht ja miteinander einher, ne?
Ja, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig in Worte fassen soll, aber vielleicht auch so ein bisschen so, wenn ich es bis hierhin einigermaßen unbeschadet, so intakt, wie ich noch bin, geschafft habe, dann schaffe ich das auch weiterhin. Irgendwie, das war ja die große Frage vorher und nachher und auch am Geburtstag so, wie fühlt man sich mit 40? Was glaubst du, wie 40 wird? Und oh mein Gott, jetzt bist du ja eine Woche 40, wie ist 40? Und ich finde es mega. Und ich konnte das immer nicht verstehen, als ich, sagen wir mal, 25 war, man hat 40-Jährige getroffen und die waren so, oh, ich fühle mich so jung und vital. Da war ich immer so, hä?
Opa! Wow. Ja, aber ich glaube, das ist immer das Ding, wenn man das Alter noch nicht erreicht hat, dann denkt man immer so, boah, super krass. Also ich werde nächstes Jahr werde ich 30 und für mich auch immer so dieses 30-Ding schon so, aber meine Eltern haben mich relativ jung bekommen und ich habe halt mitbekommen, wie mein Papa noch 30 wurde. Und dann habe ich letztens zu Hause so eine kleine Karte gefunden, wo dann irgendwie ich meinen Papa zu seinem 30. Geburtstag gratuliert habe. Und es war für mich so absurd, weil ich dachte so, hä, jetzt werde ich auch 30. Aber das ist ja dieses, man fühlt sich immer, also alles, was älter ist, ist immer alt und dann hat man das erreicht und dann ist es so, hä?
Aber siehst du, dann kommst du an deinem 30. auch in so einen Feierzwang.
Absolut. Ich bin auch schon am Überlegen, was ich tatsächlich mache. Ja, weil natürlich will man irgendwie was planen. Und es ist aber ja auch, dass man, wenn man, das hast du ja wahrscheinlich auch, wenn man quasi an verschiedenen Orten gelebt hat, dass man immer Menschen sammelt. So. Ja. Und es gibt so wenige Möglichkeiten, die irgendwie alle zusammenzubringen. Und gerade solche Geburtstage oder auch dann, wie bei euch wahrscheinlich die Hochzeit oder sowas, sind ja dann auch die Momente, wo man alle zusammenbringt.
Aber es ist ja dann auch mit so einem organisatorischen Aufwand verbunden, weil ich sag mal, die Menschen, die in der Stadt leben, die empfinden Spontanität anders als die Menschen, die auf dem Dorf leben. Also ich habe das Gefühl, also als zum Beispiel als mein 40. Geburtstag, und das war sehr lange nicht geplant, wie es passiert, wie es doch passiert, nicht passiert, da wurde dann schon aus dem Dorf, schon so 3 Monate vorher, so, du, wir würden jetzt aber schon langsam gerne mal ein Hotel buchen und wir würden schon mal eine Bahn buchen, wie wir da jetzt hinkommen und weißt du jetzt schon wo, damit wir da auch nah dran sind. Und ich so, wow, ist da 3 Monate hin?
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber dafür sind sie auf dem Dorf auch alle immer pünktlich. Also das hat mich in Berlin tatsächlich auch so wahnsinnig genervt, dass hier einfach alle immer erstmal 3 Stunden zu spät kommen und auf dem Dorf, da sitzen dann halt, wird eingeladen für den Geburtstag abends um 8 und um 7:45 sitzen alle da. Du warst ja heute auch überpünktlich, der tatsächlich bin ich, zu unserer genau. Verabredung.
Ich bin die Person.
Aber hast du in Berlin auch schwere Karten?
Es macht mich immer noch wahnsinnig. Aber dadurch, dass mein Vater halt in der Army war, habe ich das auch so sehr so in meiner Kindheit, in meiner Jugend eingetrichtert bekommen. Ich weiß immer, mein Vater hat immer gesagt, wenn du pünktlich bist, bist du 5 Minuten zu spät.
Bist du Mama-Papa-Kind?
Ich war in meiner Kindheit wohl sehr extrem Mama-Kind, aber bin dann so über meine Jugend hinaus dann eher so Papa-Kind geworden. Aber natürlich auch auf so eine Arschloch-jugendlichen Art, wie natürlich musste meine Mutter mich erziehen und die musste Grenzen setzen, Regeln setzen, öfter Sachen sagen, die mir vielleicht nicht so gefallen haben. Und wenn ich dann bei meinem Vater war, wir waren jeden Sommer bei meinem Vater die ganzen Sommerferien und dann hat der natürlich die total gute Rolle einnehmen können.
Die Spaßzeit. Also
die Spaßzeit. Es waren dann 6-7 Wochen Ultraspaß. Alles, was wir haben wollten, wurde uns gekauft. Und einfach die Ultraspaßzeit auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen unfair auch gewesen. Das checkt man aber auch später erst.
War dein Papa schon mal hier in Deutschland auf einem Konzert von dir? Oder deine Eltern beide wahrscheinlich? Deine Mama wahrscheinlich schon?
Meine Mutter schon ganz, ganz, ganz oft. Also so pro Tour eigentlich immer so 2-mal. Die hat schon echt sehr oft Shows von mir gesehen. Mein Vater, die erste hat er gesehen. Und ich glaube, da ist ihm auch erst bewusst geworden, wie in Anführungsstrichen groß das wirklich ist. Da hatte ich 2014, 2015, weiß ich nicht, in Dortmund den Westfalenpark ausverkauft, was glaube ich so 12, 13, 14.000 Leute waren. Und dann habe ich meinen Vater eingeflogen, damit er auch mal ein Konzert sieht. Und da war richtig große Augen, wow. Und dann war er 2018 nochmal bei Rock am Ring.
Was wahrscheinlich auch ein kleiner Wow-Moment für den Papa war.
Ich glaube schon. Es gibt ja so Momente, wo die Eltern erst verstehen, was man macht. Und die sind so ganz verschieden. Also zum Beispiel, ich glaube, ich hatte dann irgendwie so meine erste goldene Platte und das fand man auf dem Dorf schon so, ja, okay, eine goldene Platte, okay. Aber richtig auf dem Dorf angekommen ist erst, als ich bei TV Total war. Da waren die dann so, ah, wow, okay. Also da konnte man auch sagen, man hat den Laden ausverkauft, da gespielt, ah, okay. Aber TV Total, das waren so, ach so, ja, natürlich, Fernsehen, sicher. Für meine Oma wäre es wahrscheinlich Wetten, dass gewesen.
Warst du mal bei Wetten, dass
irgendwann? Leider nicht.
Aber es gibt ja noch immer diese, soll doch jetzt wieder diese Revival-Shows geben mit Thomas Gottschalk. Vielleicht ergibt sich da ja noch mal was.
Aber gab es nicht schon eine? Und die war so ein bisschen...
Ich glaube, es gab schon, die war total...
Die war ein bisschen,
also man kann die, ja, war so mittel, glaube ich. Aber
ich sag mal so, da war der Humor in die Jahre gekommen vielleicht.
Vielleicht ein bisschen. Ja. Also vielleicht war es einfach, ich glaube, er hat halt einfach das gemacht, was er immer gemacht hat und das halt aber einfach nochmal, weiß nicht, waren wir da die letzte Wetten, dass
und das nochmal gute 20 Jahre später. Und
so ungefähr hat sich angefühlt, ja.
Hör mal, hier war meine erste Wohnung.
Hier ist meine Wohnung in der Nähe. Ja, aber es ist eine schöne Ecke hier. Schöneberg sind wir gerade, ne?
Und das war nämlich mein allererstes Berlin-Erlebnis. Da bin ich tatsächlich so als so ganz kleine, schüchterne Maus aus Bielefeld gekommen und kam nach Berlin und da war es auch so ganz grau und Schnee und wenn diese Matschepampe da auf der Straße überall ist, dann ist es ja nicht so richtig weiße Weihnachten und so. Ne? Dieser ganze, wie nennt man das denn? Dieser schwarze Schneematsch von den Autoreifen und so. Und da war... Unter der Wohnung war eine Bäckerei und da wurde ich immer wach von dem Geschäpper, auch von diesen Backblechen und so. Das fand ich aber irgendwie idyllisch. Und direkt am ersten Morgen bin ich runter in diese Bäckerei und habe, wie man das in Ostwestfalen so sagt, man sagt auch so Leuten, die so entgegenkommen, auch immer so guten Morgen, guten Tag, man muss sich dafür nicht zwingend kennen. Dann kam ich in diese Bäckerei rein, hab gesagt, guten Morgen. Da hat sie direkt, ich weiß nicht, was an diesem Morgen so gut sein soll. Die Hälfte der Belegschaft hat krank gemacht. Guten Morgen. Und da war ich so, wow. Das hat mich ganz doll eingeschüchtert.
Und dann hast du gedacht, gehe ich doch lieber wieder zurück nach Ostwestfalen.
Nee, das ist ja eine Hassliebe. Das ist ja, und trotzdem ist es ja, wenn ich dann irgendwie so lange nicht hier war, dann denke ich mir so, ach, ist doch auch herrlich.
Ja, pass auf, jetzt will ich aber dann an der Stelle vielleicht nochmal den Liebesteil hören. Weil wir haben jetzt so viel über den nicht so guten... Wir sind ja hier im Ringbahn-Podcast. Es soll ja auch positive Sachen geben. Was ist denn an Berlin liebenswert?
An Berlin liebenswert ist natürlich die kulturelle Vielfalt, das kulturelle Angebot. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich habe extrem viele gute FreundInnen hier. Und ich habe auch extrem viele diverse FreundInnen hier, wo ich mich sehr freue, dass die hier so frei sein dürfen, wie sie wollen. Was vielleicht in der Kleinstadt oder auf dem Dorf nicht so möglich wäre. Und ich freue mich natürlich auch über die kulinarische Vielfalt. Weil wenn man dann doch so zwei Wochen auf dem Dorf war, dann möchte man vielleicht doch mal gut vietnamesisch essen.
Hast du einen Geheimtipp, den du an dieser Stelle teilen willst, wo es richtig gutes Essen in Berlin gibt? Du überlegst jetzt gerade, ob du den wirklich guten Tipp teilst, oder?
Ja, ist tatsächlich so. Nee, den möchte ich da nicht für mich behalten.
Okay, also es gibt einen Ort, da gibt es wahnsinnig gutes Essen, ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir teilen ihn an dieser Stelle nur aus pragmatischen Gründen einfach heute nicht. Lass uns doch vielleicht noch mal kurz über dein Album sprechen, das ja jetzt quasi schon eine Weile erschienen ist. Aber es ist ja, ich stelle mir so vor, dass sich dieses Album wahrscheinlich, man produziert es, du hast es dann irgendwann im Studio aufgenommen, dann war das große Release, du hast wahnsinnig viele Interviews gegeben, du hast deine Promotour gehabt und dann kam es irgendwann dann eben in die Clubs, es kam auf wahnsinnig viele Festivalbühnen, also hast ja dieses Jahr, glaube ich, echt alle großen Festivals eigentlich fast mitgenommen.
Waren viel unterwegs, ja.
Jetzt kommt es eben bald in die großen Hallen. Wahrscheinlich ändert sich doch auch nochmal die eigene Wahrnehmung von dem Album, oder? Also wie war es für dich, das jetzt tatsächlich auf die Bühne zu bringen?
Ja, ist ja generell so eine Reise, ne? Also man schreibt das irgendwie in so einem stillen kleinen Kämmerlein Und dann macht man das so im Studio zu zweit, zu dritt, zu viert und dengelt das alles irgendwie zusammen. Große Euphorie, dass es fertig geworden ist. Dann geht es raus an die Presse, große Angst. Das ist nämlich die erste Welle von Meinungen von außerhalb. Dann die ganze Interviewrutsche. Das Album erscheint, große Euphorie. In den Proberaum damit. Wieder Riesen, oh mein Gott, das ist so schwer zu machen. Wieder was rein, wieder was rausnehmen. Das ist ja dann nochmal ein Prozess. Man macht ja quasi das Album wie nochmal neu, habe ich das Gefühl. Und so jetzt habe ich es mir neulich einfach nochmal angehört und hab jetzt halt tatsächlich erst eine Meinung dazu irgendwie. So, weil man hat die ganze Zeit im Machen, destilliert sich die Meinung dazu überhaupt nicht. Das ist so was, was man macht und dann bringt man das so raus und dann.
Und was ist die Meinung jetzt dazu?
Ich bin wie mit allem. Ich bin mit vielen Sachen super happy, super zufrieden. Mit wenigen Sachen so zufrieden, dass ich sehr stolz drauf bin. Und mit wenigen Sachen so, da hätte ich vielleicht nochmal rangekonnt. Aber ich glaube, das hat man ja mit allem. Ich glaube, ob ich jetzt einen Text für eine Zeitung schreiben würde oder ob ich einen Roman schreiben würde oder einen Film drehen würde oder... Auch wenn ich jetzt in ein paar Wochen diesen Podcast nochmal nachhöre, dann so, das hätte ich noch sagen können. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ne? Das ist so, das hat man ja irgendwie mit allem so. Aber ich bin insgesamt sehr zufrieden damit.
Und jetzt interessieren mich die Sachen, auf die du wirklich stolz bist.
Ich finde generell das ganze Artwork und das Cover finde ich super toll. Ich finde, das ist irgendwie so mein schönstes haptisches visuelles Produkt tatsächlich. Ich finde den Song mit Tua nach wie vor sehr schön, der heißt TNT. Ich finde den Song Billy Joel sehr schön. Da bin ich sehr stolz drauf, wie ich das irgendwie zusammengeschrieben bekommen habe. Ich mag den Song Wolken mit Haiti sehr gerne. Und den Song Fabian finde ich sehr gut. Das sind so die, wo ich sagen würde, so, das finde ich richtig gut. Das hat auch irgendwie so einen Vibe eingefangen. Da haben wir es irgendwie geschafft, was sehr, sehr, sehr Gutes zusammenzubekommen.
Ich glaube, Billy Joe...
Wo warst du, finde ich auch sehr gut.
Ich glaube, Billy Joe und Fabian waren ja auch die ersten Lieder, hattest du mal gesagt, die du so fertig hattest. Gerade bei Billy Joe habe ich mich auch nochmal gefragt, jetzt auch mit Rückblick auf dieses Jahr und was sozusagen auch alles politisch auf der Welt passiert ist, ist es ja, hat es nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Also vielleicht, um alle, die den Song noch nicht kennen, abzuholen. Ich glaube, du kannst es besser beschreiben, als ich wahrscheinlich es jetzt könnte. Aber es ist ja im Prinzip eine persönliche Familiengeschichte, auch die da mit drinne steckt.
Ja, also es erzählt eine persönliche Familiengeschichte und zwar von meiner Cousine, Billie Joe, die mit einem Army-Soldaten verheiratet war, der nach seiner Rückkehr aus dem Krieg extreme PTSD hatte und irgendwann in einem Wahn die ganze Familie und sich selbst getötet hat.
Und die Geschichte erzählst du quasi in dem Lied.
Genau.
Glaubst du, dass das Einprägsame ist immer, dass du immer wieder fragst, wann ist ein Haus ein Heim? Und halt aber mit der wahnsinnigen Wucht irgendwie erzählst du das Lied. Und jetzt, dann kommt es raus und dann marschiert Putin irgendwie in die Ukraine ein und hat das mit dir auch nochmal deinen Blick auf den Song verändert? Ich glaube, du hattest ja auch schon vorher gesagt, es ist eigentlich ja auch so ein bisschen ein Antikriegssong letztlich.
Ich finde es schwer zu sagen, weil natürlich gewinnt der Song aus einer RezipientInnen-Sicht vielleicht immer wieder eine neue Aktualität, eine neue tragische Aktualität, wie es auch jetzt aktuell ist. Aber für mich persönlich ging es eher darum, dass ich das eine sehr erzählenswerte Geschichte erstmal fand, irgendwie. Und jetzt auch gar nicht, ich sehe jetzt auch Musik nicht als Therapie oder so. Das ist jetzt nicht so, wenn ich so einen Song mache, dann fühle ich mich leichter oder so, weil Musik ja auch oft Zentrum meines Stresses ist. Das ist ja von meinem Hobby, wo ich mich rein zurückverzogen habe in meinen Beruf, was all mein Stress auf eine Art auch ist. Also das ist es. Mir war es wichtig, diese Geschichte irgendwie zu erzählen, weil ich irgendwie in der Pandemie auch viel Musik gehört habe, die sich mit so Geschichten erzählen befasst hat. Also so La Dispute, Nick Cave und all sowas. Und ich finde, sobald ich das irgendwie so in die Welt entlassen habe, dann habe ich da irgendwie auch so keine Macht mehr drüber, wie das aufgefasst wird oder wo es hinkommt und wo es sich irgendwo einordnet. Also mir fällt es sehr schwer, darauf zu antworten, so, weil es für mich
eine andere Bedeutung, also aus einem anderen Ursprung mit einer anderen Bedeutung genau reingegangen ist.
Aber natürlich war das total absurd, dass in der Nacht, an dem Tag, wo mein Album released wurde, wo wir unter anderem auch den Song gespielt haben, auf so einem Release-Streaming-Konzert, da haben wir natürlich ganz lange drüber geredet. Spielt man den nicht?
Übergang zu den S-Bahn-Linien 45.
Eventuell pietätlos oder nicht. Und dann habe ich mich aber dafür entschieden, den Song zu spielen, weil der für mich die Geschichte meiner Cousine erzählt. Das erzählt für mich nicht die Geschichte anderer politischer Konflikte irgendwie, falls es Sinn macht.
Es macht total Sinn. Ich glaube, du hast ja auch gesagt mal, dass das tatsächlich das erste Ich-Album ist und nicht mehr ein Wir-Album. Ne? Das geht ja so ein bisschen auch in diese Schiene, dass du quasi deine Geschichten oder Geschichten, die du als erzählenswert empfindest, korrigiere mich, aber dass es die sind, die du erstmal auf eine Platte bringst, ohne groß eben zu gucken, was macht das mit dem Wir oder mit den anderen drumherum.
Ja, das hat mich irgendwann hat mich das extrem gestresst, dass ich schon immer auf meinen Alben immer so persönliche Erlebnisse irgendwie gepackt habe und dass alle meine Musik auch sehr biografisch, autobiografisch auf eine Art auch ist, so. Und ich dann immer aber versucht habe, naja, wie bezieht man einfach alle HörerInnen oder ZuschauerInnen auch immer mit ein? Und habe daraus immer die großen Wirs gebaut auf eine Art. Ne? Wir fühlen uns so. Wir erleben das. Wir machen dies. Und immer mache ich so, ich weiß nicht, ob ich das noch will. Und habe dann einfach, glaube ich, aus so einer pandemischen Abgeschiedenheit allein in meinem Arbeitszimmer für mich einfach geschrieben und dann einen Song über meine mentale Gesundheit geschrieben, einen Song über meine Verarbeitung der letzten 10, 11, 12 Jahre und über meinen erkrankten Freund, meine verstorbene Cousine. So. Das fand ich sehr befreiend, nicht mehr irgendwie, es war ja sehr lange auch, vor allem bei den ersten drei großen Alben, irgendwie so Stimme einer Generation. Das habe ich nie so richtig als Kompliment empfunden, muss ich sagen. Ich habe da immer so eine
auch weil es so groß und erschreckend? Oder was war das, was dich...
Ich habe so eine auferlegte Verantwortung gefühlt, die ja auch da war. Also ich habe dann zum Beispiel zur Hinterlandplatte gab es ja auch so Magazincover, wo ich geraucht habe. Und das war gar nicht inszeniert, sondern weil ich in dem Moment einfach wirklich geraucht habe. Und dann haben mir ganz viele entsetzte Eltern geschrieben, wie ich denn Rauchen so endorsen könnte. Und ich dachte, oh, das habe ich gar nicht so empfunden. Und mit dieser Stimme der Generation ging halt auch viel so Invasives einher, wenn man so...
Also quasi von der Stimme der Generation zur kleinen Ich-Stimme im Kopf, kann man es so ein bisschen sagen?
Einfach meine Stimme. Und das hat sich aber auch im Aufnahmeprozess wiedergefunden. Ich habe früher, das ist jetzt auch so kleinteilig, was vielleicht nicht alle interessiert, aber ich habe früher meine Stimme sehr gedoppelt und dadurch vielleicht auch immer die Stimme gewaltiger gemacht, als sie ist, indem ich die einfach so viel geschichtet habe und irgendwie bei dieser Platte auch durch den Produzenten Max Rieger irgendwie so ermutigt, so ich nehme noch eine Spur auf, das viel direkter ist und weil ich auch immer Angst vor meiner Stimme hatte, dass meine Stimme zu wenig ist, dass sie nicht kraftvoll ist, dass sie nicht druckvoll genug ist und dass die nicht durchdringt irgendwie.
Du hast eben ja auch gesagt, das gehört ja auch vielleicht dieses Selbstzweifelnde so ein bisschen dazu. Mentale Gesundheit ist bei dir immer schon ein Thema, ist auf der aktuellen Platte auch wieder ein Thema. Das Übergrübeln ist ja, das zieht sich ja auch so ein bisschen durch. Wenn du drüber reden magst, wie geht's dir denn gerade?
Ach, jetzt aktuell so eine latente Überforderung vielleicht. Aber so, ach, im Grunde gut. Ich bin für vieles unendlich dankbar, was ich machen darf, was ich erleben darf, was ich jeden Tag sehen und tun darf. Das finde ich wirklich wunderbar. Aber ich kriege dieses Grübeln einfach nicht ausgestellt. So. Und das ist das, was mich oft in so Schleifen haut, sag ich mal. So, ne? Dass selbst wenn ich jetzt ein normales Gespräch auf einer Party führe, dann gehe ich nach Hause und bin so, habe ich da irgendeinen Mist erzählt? Habe ich das erzählt? Ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählt habe. Oh mein Gott, war ich vielleicht peinlich? Oh, ich hoffe, ich war nicht peinlich. Und dann komme ich aus so einer Schleife nicht raus und kann mich von da ans Ende der Welt denken. So. Und, aber vielleicht ist das auch keine schlechte Eigenschaft.
Ich glaube, wahrscheinlich ist sozusagen der Trick, wie man es schafft, einfach damit dann umzugehen. Also ich glaube, du hast ja auch mal dieses Bild, das fand ich eigentlich sehr schön gesagt, mit diesem offenen Fenster. Ne? Das hat sich bei mir irgendwie wahnsinnig eingeprägt, dass man quasi nicht sich im Haus geschlossen einigelt, sondern sagt, zack, mach jetzt Durchzug, öffne alle Fenster, jetzt erzähle ich deine Anekdote. Genau. Du kannst sie viel schöner erzählen. Aber bei mir hat sich dieses Bild, als ich das gehört habe, total festgesetzt irgendwie.
Ja, dass ich da nicht mehr so krass gegen ankämpfe, wenn ich merke, dass ich so eine, ich sag einfach mal, für mich in so eine Phase komme, sondern dass ich mich der Sache dann auch hingebe. Dass ich dann nicht mehr irgendwie im Haus, metaphorisch gesprochen, die Fenster verbarrikadiere und irgendwie versuche, den Sturm auszuhalten, sondern mache ich alle Fenster auf und lasse einmal richtig durchziehen. Und dann wird es auch oft immer besser.
Wobei ich mich frage, geht das in so einem Jahr wie diesem? Weil es ist so vollgepackt, also zumindest von außen. Es war so viel. Kann man da überhaupt Tage sich suchen, wo man dann, oder muss man funktionieren?
Viel, viel muss man funktionieren. Hm. Aber auch sich bewusste Zeit nehmen. Also ich bin tatsächlich zu einem Frühaufsteher geworden, damit ich einfach morgens so diese Zeit für mich habe. Und vielleicht auch bleib jetzt auch nicht mehr so ultra lange wach, sondern lieber abends nochmal runterkommen und so. Ich glaube, so wenn so ein Jahr wie dieses, wo ich so viel gemacht habe, oh, wir sind gleich schon wieder da, das war eine Runde.
Ja, ich weiß.
Genau, aber dass ich einfach so mir so Oasen schaffe. Und das funktioniert irgendwie ganz gut.
Blickst du schon aufs nächste Jahr? Wird es da ein bisschen ruhiger?
Ich hoffe. Ich habe mir jetzt proaktiv vorgenommen, dass ich dieses nächste Jahr so ein bisschen weniger haben will. Aber wenn es anders kommt, oh, meine Beine, Leute.
Du hast vorhin erzählt, das haben die Leute zu Hause nicht mitbekommen, dass du so krassen Muskelkater hast.
Ja, ich dachte, ich werde fit für die Tour und dann habe ich es ein bisschen übertrieben. Jetzt kann der Onkel nicht vernünftig laufen. Oh Gott, jetzt ist der Typ ja immer noch da. Jetzt kriege ich wieder auf die Fresse.
Ist er wirklich noch da?
Oh Mann, ey.
Ist er noch da?
Ich glaube, ja.
Lass mal hier rüber zu dem Eck gehen. Weil,
Nee.
Ist weg.
Das habe ich ganz vergessen. Ich dachte, jetzt kriege ich...
Weil, Kasper, wir haben noch ein kleines Problem. Ich habe tatsächlich... Wir haben immer ein Spiel.
Eine Station, Entscheidungen.
Jetzt haben wir leider keine Station mehr. Und okay, haben uns verquatscht. Aber deshalb würde ich das jetzt einfach umwandeln zu eine Station Ostkreuz. Nicht Ostbahnhof, Ostkreuz. Ja. Und würde das Spiel schnell noch mit dir machen. Es ist quasi ein Entweder-Oder.
Ja.
Du musst dich entscheiden.
Also wir sind am Ostkreuz.
Wir sind... Am Ostkreuz. Fangen wir doch einfach mal an. Ostkreuz oder Westkreuz?
Ostkreuz.
29 oder 40?
Ich sag 40.
Berlin Tag oder Nacht?
Tag.
Sommer oder Winter? Das ist jetzt natürlich weder Frühling noch Herbst.
Ah, dann nehme ich natürlich lieber den Sommer.
Mhm. Studio oder Stadion?
Stadion.
Waldbühne oder Lollapalooza?
Waldbühne.
Rap oder Rock?
Dann Rock tatsächlich.
Anti-Alles für immer oder Alles ist perfekt?
Anti-Alles für immer.
Laut oder leise?
Leise.
Reden oder zuhören?
Reden leider.
Tetrapack Rotwein oder Wegbier?
Tetrapack Rotwein.
Teufelsberg oder Berghain?
Teufelsberg.
Kreuzberg oder Friedrichshain?
Friedrichshain. Obwohl ich war vor gar nicht allzu langer Zeit, war ich in einer Kneipe. Und dann bin ich auf die Herrentoilette gegangen und dann war ich am Pissoir und dann habe ich gepinkelt und habe ich hochgeguckt und dann stand auf die Fliese geschrieben, Kasper raus aus Friedrichshain. Und das fand ich eine Eins.
Okay, Props an diese Bar. Berge oder Meer?
Meer.
Haus besitzen oder Haus besetzen?
Haus besitzen.
Kopf oder Bauch?
Kopf.
Dosenpfirsiche oder Lasagne?
Lasagne.
Glas halb voll oder halb leer?
Halb voll.
Arminia oder Hertha?
Arminia.
Zeit stillstehen lassen oder Zeit reisen können?
Zeit stillstehen lassen.
Oh, ich glaube, du bist nämlich echt der erste Mensch in diesem Podcast, der das wählt.
Wirklich? Das ist doch viel besser.
Sag mal was dazu, warum du das entscheidest.
Ich glaube halt, ich hab viele Leute in meinem Freundeskreis, die ich um ihre Schlagfertigkeit beneide. Mhm. Und das bin ich nicht so richtig. Und ich habe ganz oft auch in einem Streit oder auch in einem Gespräch wie jetzt, dass ich dann irgendwann, nicht heute, nicht morgen, vielleicht sogar erst übermorgen, als sie das gefragt hat, hätte ich das sagen sollen. Mann! Und da wünsche ich mir das manchmal, dass ich dann einfach so, das ist eine gute Frage, Zeit stillstehen lassen.
Stopp! Ja. Und dann nochmal, ja.
Aber ich habe mir mal überlegt, weil es wird ja oft gefragt, oder man wird ja in seinem Leben öfter mit der Frage konfrontiert, wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest. Da habe ich mir immer gedacht, Gedanken lesen. Weil ich finde, das wird so viele Situationen entzerren. Weil wenn ich jetzt, guck mal, ich rede jetzt und ich könnte deine Gedanken lesen und du würdest denken, so Mann, wann hält der denn einfach die Fresse? Ja. Dann will ich einfach aufhören zu reden.
Aber dann ist man doch sozusagen, wenn man alle Gedanken liest und sich immer darauf anpasst, dann ist man doch eigentlich gar nicht mal man selbst, oder? Weil dann versuchst du eigentlich die ganze Zeit nur, ich habe mich auch sehr oft schon über dieses Gedankenlesen drüber nachgedacht, aber dann wirst du irgendwann, weil du weißt eigentlich die ganze Zeit zu 100%, was jemand über dich oder über das, was du machst oder die Situation oder wie auch immer denkt. Und dann kommst du doch vielleicht total in den Strudel, wo du versuchst eigentlich dich nur noch anzupassen und willst es wieder stumm schalten.
Ist sie auch eine Runde Ringbahn gefahren? Die ist doch
mit uns eingestiegen. Ich weiß es nicht.
Das ist ja unglaublich.
Meinst du, die hat uns einfach verfolgt?
Die stand nämlich daneben, als wir angegriffen wurden.
Weiß ich nicht. Kann das nicht, könnte sein.
Wahnsinn.
Jetzt sind wir hier raus. Naja, beim Gedanken.
Man müsste es auf eine Art abstellen
man
können.
Man müsste so einen An-Aus-Knopf haben eigentlich im Idealfall. Jetzt sind wir am Ende.
Ich bin am Ende. Aber ey,
oh Gott, das klingt so furchtbar. Ich bin am Ende.
Wir sind gut da durchgekommen. Wie gesagt, ich war sehr gespannt drauf, wie das wird mit in der Bahn reden. And I think we did great.
Same. Wir haben vorhin noch drüber gesprochen, dass diese Anglizisten, ja, ich finde auch, das hat wunderbar funktioniert. Es hat mich sehr gefreut, dass du die Zeit hattest.
Hat mich auch sehr gefreut, danke schön.
Willst du noch dein letztes Wort, eine letzte Line? Ich weiß nicht, ich würde es einfach dir überlassen.
Leute, passt auf euch auf. Habt die beste Zeit, die ihr haben könnt. Tragt Liebe in euch, gebt Liebe weiter. Am 16.12. spiele ich in der Max-Schmeling-Halle. Kommt da doch hin.
Ende.
Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus. Als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren. Wir freuen uns auf euch.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.